Übergang. In seinem geistigen Lehrwerk, das er in einem wohl zu verstehenden Unterschied zu den die Religion umkreisenden als heilig geltenden Schriften der Völker als Religion an sich bezeichnete, sagt Bo-Win-Ra einmal sehr schlicht und fasslich über den Tod, er sei eine Erlösung vom zu viel und eine Ergänzung des zu wenig. Wem beim Vernehmen dieser Worte die Schuppen von den Augen fallen, der ist, wenn uns nicht alles täuscht, auf einem guten Wege, vor allem auch in dem Sinn, dass ihn vielleicht keinerlei irdischer Gräuel aus der Fassung bringen wird. Das gute, erkennende und tröstliche Wort hat Zauberflötenklang. Mozart wusste ja auch Bescheid. Wie hätte er sonst seine unfasslich richtige Musik schreiben können? Das Wort also kommt aus einer Seele hervor, von der nicht bekannt geworden ist, dass sie auch nur einen Augenblick lang vor dem Tode gezittert hätte. Sie wusste ja mit der vollkommenen Klarheit des zum Wissen gewordenen Wissenden, was der Tod ist und was er nicht ist. Um dessen Willen hatte sie weder die absolute Auslöschung noch das letzte Gericht, Höllenstrafen und Fegfeuerbrand zu befürchten, also Gewissen zu sehr erstarrten Vorstellungen zu erliegen, mit denen sich die meisten anderen Menschen abquälen. Zudem beunruhigt die meisten die Furcht vor der Trennung von allem, was ihnen lieb und teuer war, vor der Loslösung von allem Kreatürlichen, dessen sinnlich-seelischer Reiz sie gefesselt hatte. Diese Furcht kann dem Wissenden nichts anhaben, dessen Bewusstsein auf die andere Seite hinüberreicht und ihm sagt, dass auch im Geistigen alles Form und Gestalt hat und dass es eine abstrakte Welt nur für den Verstandeswahn gibt. Was aber die Angst vor Todesschmerzen angeht, den Schauder vor den Qualen der Übergangsaugenblicke, die wahrscheinlich meistens in der Vorstellung fürchterlicher sind als in der Wirklichkeit, so ist Bo-Win-Ra in Jahrzehnten körperlicher, ständig zunehmender Leiden damit fertig geworden und hat sich, wie er selbst einmal sagt, allmählich eine Art Virtuosität im Aushalten von Schmerzen errungen. Diese Virtuosität war zudem gepanzert mit unbesieglichem Humor, der ihm half, die Tragik seiner physischen Bedrängnis aufzulockern und das Leiden zu entwerten, worauf es ja unter allen Umständen ankommt, wie er nie müde wird zu betonen. Es gab keine leibliche Qual, die ihn noch schrecken konnte. Er hatte hier das Menschenmögliche erfahren, ausgehalten und entwertet. Man ginge aber sehr fehl, wenn man etwa glaubte, er habe das Leid herbeigewünscht und aufgesucht. Er hat nur die Erkenntnis von dessen Bedeutung und Nichtbedeutung dargelebt. Auf diese Weise hat er denn auch das, was er das Sterbenlernen nennt und das weder so leicht noch so schwer ist, wie viele Menschen sich einreden, uns allen mit Unerbittlichkeit gegen seine eigene Körperhülle und in vollkommener Gelassenheit lebenslänglich vorexerziert. Niemals ja hat er als geistiger Helfer vieler Menschen, so hat ihn Hoffmannsthal in seiner Buchdedikation bezeichnet, etwas angeraten und dann versagend selber anders gehandelt, sondern immer alles am eigenen Modell vordemonstriert. Gleichzeitig aber mangelte alledem stets und grundsätzlich der widrige Beigeschmack des Makabren, womit gerade heutzutage insbesondere seitens der Künstler und Literaten in abstoßender Weise ein höllischer Kult getrieben wird. Im Buch vom Jenseits, dessen erste Ausgabe bereits 1920 erschienen ist, hat er das alles vollgültig antizipiert, was er praktisch später durchzuleben hatte. Der Trost und der Frieden, welche in diesem Werk einem mit erwachten Empfindungen sich darein versenkenden Leser gespendet werden, sind vielen Menschen zuteil geworden, und die Zukunft mag das noch in progressiver Reihe vervielfältigen. Schon damals schrieb ihm Hans Thoma: Da ich so nahe meinem Lebensende stehe und die Last der 80 Jahre schwer auf mich drückt, lebe ich fast nur noch im Gefühle, die Kunst des Sterbens recht zu erlernen, und so ist mir Ihr Buch ein rechter Leitfaden auf diesem Wege, der mir nicht fremd ist. Und im nämlichen Brief, datiert Karlsruhe, 11. April 1920, schreibt dieser alte, große und fromme Künstler die rührenden Verse hin: Die ewige Liebe liebt die Kinder sehr. Das Himmelreich ist ihnen zugesagt mit lieben Worten. O Liebe ohne End, mir Altem dies auch nicht verwehrt, denn sieh, ich bin nun wieder Kind geworden. Es ist wohl die wichtigste Aufgabe jedes der Bezeichnung menschwürdigen und bestrebten Menschen, das Geheimnis des Todes in Ruhe betrachten zu lernen, um so gründlich wie nur irgend möglich zur Abreise gerüstet zu sein, ohne dadurch sich im Willen zum Leben und in der Freude am Leben zu beeinträchtigen. Besonders aber kommt es auch darauf an, das Ereignis des Todes im menschlichen Umkreis gefasst hinzunehmen und innerlich zu durchschauen und zu erkennen, dass die äußere Trennung über kurz oder lang immer auf eine inwendig umso tiefere Vereinigung mit den uns teuer gewordenen hinauslaufen muss. Auch das will gelernt sein. Unter den Menschen, die bei ihm Hilfe in ihrer inneren Not suchten, waren begreiflicherweise besonders immer wieder solche, denen jemand hinweg gestorben war und die nun fassungslos an der Bahre standen. Es gibt viele Briefe von ihm, die sich mit solchen Fällen befassten. Einige Stellen daraus möchten wir hierher setzen, weil sie zu allem, was im Lehrwerk darüber steht, noch einige Ergänzungen und Varianten bedeuten können, und da sie, wie alle anderen in diesem Buch herangezogenen Briefstellen und Notizen, zeitlos und allgemeinen Inhalts sind. Echte, tiefe Empfindung ist sich sehr wohl bewusst, dass dieses Leidgefühl nach dem Heimgang eines geliebten Menschen uns selber gilt und nicht etwa ihm. Wir aber haben allen Grund zur Trauer, denn in der Daseinssphäre, die gegenwärtig der Schauplatz unseres Selbstempfindens ist, fehlt plötzlich ein warmes Licht, an dessen Strahlen wir uns wieder beglücken konnten. Einer Stimme Klang ist verhallt, die wir immer noch zu hören meinen. Ein Wesen ist ungreifbar geworden, dessen Berührungen uns wohlgetan hatten. Kurz, es ist tatsächlich etwas aus unserem geistigen, bewussten Leben hinausgegangen, das allmählich sich mit unserem Fühlen so vereinigt erwiesen hatte, als könne es auch nur mit diesem Fühlen für uns entschwinden. Nun steht das Fühlen allein da. Aber es ist auch so, dass jedes neue Erleben dieses Zustandes von allen früheren Erleben verschieden ist und stets neue Kräfte dadurch ans Licht gebracht werden. Je weniger wir uns in solchen Zeiten der Trauer und Wehmut zu erwehren suchen, je tiefer und intensiver wir alles das in uns empfinden, was gerade in solchen Zeiten in uns auftaucht, desto mehr geistige Kraftvermehrung wird uns geschenkt, desto tiefer, sicherer und echter ist auch nachher der Trost, der uns aufrichtet. Auch sehen wir uns selten so klar und losgelöst von innen her, als wenn wir alles auftauchen sehen, was uns mit einem nun entschwundenen geliebten Menschen einst verband. Wie groß und verklärt steht dann auch jedes gute Wort vor uns, durch das wir dem Entschwundenen einst auch nur ein frohes Lächeln gaben. Wir lernen werten in solcher Trauer. Wir wachsen durch die Fähigkeit, nun selbst die Dinge so zu sehen, wie wir sie sehen würden, wären wir selbst schon diesen Weg gegangen. Denn jene, die wir unserthalben betrauen, vor uns gingen. Es wird sich gerade aus der Intensität des Fühlens umso stärker auch das Bewusstsein einstellen, dass ein geistiges Band existiert, durch das die im reinen Geiste Lebenden uns Irdischen nahe sind, wie unser eigenes Geistiges. Ja, dass sie in und mit uns das erleben, was ihnen ihrer Geistgestaltung nach entrückt sein müsste, hätten sie uns nicht. Die Menschen stellen sich im Allgemeinen das Weiterleben ihrer Lieben in einer Form vor, die ihre führende Kritik erweckt. Die geistige Wirklichkeit ist aber viel natürlicher, denn sie gründet sich auf das unvergleichlich innigere Zusammenleben der seelischen Aufnahmeorgane. So ist in Wahrheit der Heimgegangene euch jetzt viel näher, als er es jemals im irdisch-körperlich geformten Leben hätte sein können. Das geistige Aufsteigen der Seele, das bei den allermeisten Menschen nur nach dem Ablegen der körperlichen Erscheinung vor sich gehen kann, findet keineswegs in einem erträumten Wolkenkuckucksheim statt, sondern braucht die nahe Empfindungsverbindung mit dem früher irdisch Empfundenen viel zu sehr, als dass einige Daseinszeiten noch in irdischer Form lebender jemals auszureichen vermöchten, um zu der gesuchten Vollkommenheit im Verstehen des ehemals ebenfalls irdisch durchlebten führen zu können. Ihr dürft euch also den Heimgegangenen ebenso als um euch in der Empfindung lebend vorstellen, wie alle anderen uns früher nur im Irdischen nahen. Sie alle sind noch geistig am gleichen Ort und brauchen nach wie vor das Mitleben mit den von ihnen Geliebten. 1942. Nicht nur der Zustand der, ich möchte sagen, Einwohnung unserer teuren Abgeschiedenen, sondern auch und ganz besonders die ständige Zunahme gespürter inwendiger Gemeinsamkeit mit gleichgearteten und artlich verwandten Entelechien, ob sie nun noch im irdischen Examen da oder dort auf dem Erdball stehen oder bereits heimgegangen sind. Gemeinsamkeit zumal mit großen Toten unserer Seelengruppe, wie das Bohuinra genannt hat. Sie tragen in unschätzbarer Weise zu unserem inneren Glück bei, weit mehr bei, als mancher Umgang und unablässiges Gespräch, wenn nicht gar leeres Gerede mit anderen Menschen Tag für Tag. Es ist dies eben das Glück der Abgeschiedenheit. Der Dominikaner Prediger Eckehart hat diesen Ausdruck geprägt. Er meint damit die Abgeschiedenheit noch im Erdenleben von allem, was uns nichts angeht, was überflüssiges Gepäck und Ablenkung vom Ziel ist. Sie führt allein zu jener Vereinigung mit Gott und denen, die sich der Gottinnigkeit befleißigen. Das Glück der Abgeschiedenheit und Alleinsamkeit in Gemeinsamkeit mit Gott und Gottgeheimten, auch wenn das alles längst noch nicht vollkommen realisiert wurde, ist eine einstweilige Vorwegnahme jenes Zustandes der endgültigen und wirklichen Abgeschiedenheit in den Landen des Geistes, des Zustandes seliger Versenkung in die eigene durchgottete Vervollkommnung, in das Kleinod im Lotus, vorbehalten denen, die nicht sich den Strandreichen im Jenseits verschrieben haben. Bovinra sehnte sich wohl manchmal danach, auf die andere Seite zu gehen, denn die Körperqual, ganz abgesehen von den sonstigen Aspekten des Erdenlebens, wurde in den letzten Jahren oft gar zu arg. Andererseits aber wünschte er sich auch, lange zu leben, um der seinen und überhaupt der Menschen willen. Er lebte gerne. Daher aber wusste, dass der Tod nichts als Abblendung einer Weltschicht ist, die ohnehin nicht die erfreulichste sein kann. So lebte er selbstverständlich noch lieber in reineren und innerlicheren Schichten der Allwelt. Gewiss sagte er ja zu allem Leben und auch zur Struktur der physischen Lebenssphäre, die trotz allem Schaurigen überfließt von Symbolen der geistigen Schönheit und Güte. Aber er machte sich darum keine Illusionen. Bezeichnend dafür ist, was er einer Dame geantwortet hat, die ihn einmal fragte: Finden Sie nicht, dass es schädlich ist, wenn sich mein Mann immer so aufregt? Und er: Gewiss ist es schädlich, aber was wollen Sie? Das ganze Leben ist schädlich. Und nicht minder bezeichnend ist, was er in einem Brief 1934 über das Ertragen von Leid geschrieben hat. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie durch das geduldige Ertragen Ihrer Schmerzen und Leiden ein hohes Werk für andere vollbringen, indem Sie in einer so schwerwiegenden Weise mithelfen, das Leid zu entwerten, so werden Sie mir zwar gewiss sagen, dass Sie sich um diese Aufgabe durchaus nicht reißen und es fast als teuflisch empfinden, dass man gerade Sie dazu zwingt, so überreichlich bemessenes Leid anderer, die nicht leiden können, zu übernehmen. Aber das ist kein anderer Wille, der Sie etwa zu so etwas zwingen würde. Es ist Ihr eigenes geistiges Sein, das dieses Leid Ihnen auferlegt. Es geht Ihnen und mir hier sehr ähnlich. Nur können Sie um diese Dinge nicht wissen, während ich mich Ihnen bewusst und klar unterstelle und nur das Nötigste veranlasse, damit das auch weiterhin geschehen kann. Das sind sehr merkwürdige Sätze, die einen recht nachdenklich machen sollten. Man sieht, der Funktionen des Leidens sind viele, und diejenige, die durch des Meisters Eckehart Wort das Leid der schnellste Pferd sei, welches zur Erkenntnis trage, ausgedrückt wird, ist nicht die einzige. Es gibt also doch eine Art stellvertretenden Leidens aus der Kraft der Liebe. Wenn man es recht fasst, dann leuchtet einem das auch ein und erschüttert einen, ohne dass man sogleich in das entsetzliche Extrem der abergläubischen Vorstellung geriete, als opfere Gott seinen Sohn den Henkern hin, um dadurch alle anderen Menschen zu entlasten. Und es bleibt immer noch die Erwägung übrig, wie ein nicht leidensfähiger sich gegenüber dem, der an seiner Statt leidet, karmisch entlasten kann. Es geschieht zweifellos in einer anderen Münze, über die er verfügt. Aber das ist ein weites Feld, wie Fontane sagt. Der sonderbarste und recht eigentlich unheimlichste Zug am physischen Leben ist, dass es einen kontinuierlichen Tod darstellt. Man stirbt sozusagen fortgesetzt von Geburt an. Das Leben obsiegt zwar ebenso kontinuierlich dem Tod, bis schließlich der Tod dem Leben obsiegt, um aber damit gleichzeitig von der Bühne abzutreten und dem wirklichen Leben vollkommen das Feld zu räumen. Es kann nicht ausbleiben, dass solch merkwürdig oszillierender Zustand, solcher Wechselstrom, unaufhörlich Gelegenheit zur Bewährung, zu Triumph oder Niederlage schafft. Diese ständige Einübung in die Kunst des Sterbens, ein Exerzitium zur Steigerung des Bewusstseins zugleich, lehrt im selben Maße die Kunst des Lebens, die Fähigkeit, schließlich vollbewusst in das äonische Leben einzutreten und sich so die bösen Umwege und Abwege der Strandreiche zu ersparen, geschweige denn in den Höllen der Bewusstseinserlöschung zu erfrieren. Die Geschichte der körperlichen Leiden Bovinras ist, tiefer genommen, die Geschichte von deren unablässiger Überwindung. Es gab so viel Wichtiges zu tun durch geistige Hilfe und Beratung, Ablenkung und Entwaffnung gefahrdrohender Möglichkeiten, bevor sie im physikalischen Bereich zur automatischen Auswirkung kamen. Es gab vor allem zur Entlastung anderer zu leiden, die zu hinfällig waren, um das Leid auszuhalten. Es galt, unaufhörlich alle Entschlusskraft wachzuhalten und Leitungen der Liebe dorthin zu legen, wo Seelen dürsteten und verschmachteten. Inzwischen musste der Körper sich selbst überlassen werden. Das viele Herumkurieren daran half nur wenig. umso mehr, als eine erschöpfende Diagnose vielleicht nie gelungen ist. Zwei kleine Briefstellen aus dem Jahr 1939 zeichnen seinen Zustand vielleicht klarer als fachmännische Befunde, da er ihn wie ein kühler Beobachter von außen betrachtet. Die ganzen letzten Wochen brachten mir wieder Gelegenheit, bis aufs Letzte auszukosten, was den Erdenkörper plagen kann, und auszuproben, wie weit er Widerstand zu geben vermag, sagen wir lieber das Ignorieren. Auch die wildesten Schmerzen lassen sich ertragen, wenn man mit dem Körper allein ist. Jeder Tag und jede Nacht steht viel mehr als schwere Aufgabe vor mir, die ich immer wieder vom Körper erzwinge, solange er sich zwingen lässt. Man kann auch in diesen Dingen Virtuosität erwerben, wenn es auch immense Kräfte kostet. Die ständige, exakte Körperkontrolle, welche er sich auferlegte, machte es ihm offenbar leichter, mit der Plage fertig zu werden, und er ließ sich trotz aller Arztverbote fast nie hindern. Seine geistige und auch seine Gehirnarbeit zu tun, sowie die selten ohne Anliegen kommenden Gäste würdig zu empfangen, wobei er sich für jede Schwingung im Seelengefüge aller dieser Menschen empfänglich erwies, ohne dabei im geringsten sich anmerken zu lassen, wenn ihn die Qual schier übermannte. Gewissermaßen objektivierte er seine physische Bedingtheit in solchem Maße, dass das eigene Subjekt in seinen Dispositionen gegenüber sich selbst und gegenüber den anderen vollständig frei blieb. Freilich war er in den letzten Jahren nach den Besuchen, zu denen er seine ganze Kraft, vor allem die Kraft seiner Jovialität, zusammennahm, um nicht zu sagen zusammenriss, meistens so erschöpft, dass er sich legen musste. Seiner Familie konnte er sich in den vielen Tagen, wo es ihm nicht gut ging, nur in reduziertem Maß widmen. Gleichwohl befasste er sich auch dann noch oftmals mit Musik. Er las den Seinen gerne vor, zumal Heiteres, lehrte sie alte, auch fromme Lieder. Gerade die Marienlieder, wie bereits erwähnt, schätzte und liebte er besonders, wohl auch, weil er in ihnen und dem Marienkult der römischen Kirche ein lieblich zartes Weiterblühen uralter Erkenntnis der weiblichen Gotteskomponente sah. Auch wenn er eine mächtige Natur sein eigen nennen durfte, ist doch das über alle Vermutung lange Durchhalten eines nahezu verzweifelt aussehenden physischen Zustandes fast nicht erklärlich und, wenn überhaupt, nur durch eine straffe Schulung der im Felde des inneren Reichtums gelagerten Willenskräfte. Es sieht recht eigentlich einem Wunder gleich. Schließlich schrieb er fast nur noch im Bett oder diktierte von dort aus. Das körperliche Ende wurde dann durch einen Herzinfarkt, bei welchem der Patient bekanntlich sich vor den kleinsten Bewegungen und Erregungen peinlich zu hüten hat, herbeigeführt. Wie aber konnte das, selbst bei der gewährleisteten äußeren Ruhe, tatsächlich vermieden werden, wenn man bedenkt, was bei einem Menschen dieser nun einmal ganz besonderen Art geistiger Verpflichtungen unverrückbar vorlag? Wenige Stunden vor dem Heimgang hatte er im Traum, wie er sagte, seine Urne gesehen. An jenem Tage, wie schon seit der Mittagsstunde am Tag zuvor, wehte ein heftiger Nordwindföhn über der Landschaft von Lugano. Doch abends nach seinem Hinscheiden lag eine feierliche Stille über See und Bergen. Das Licht des Mondes, es fehlten wenige Tage bis zum Vollmond, schimmerte trotz wolkenlosem Himmel wie durch einen hauchzarten Schleier, und die ganze Natur schien in verhaltenes Licht getaucht. Es war Sonntag, der 14. Februar 1943. Der Gedanke an den schließlichen Übergang hatte ihn stets in völliger Gelassenheit angetroffen. Genau jener Gelassenheit, die auch ein Sokrates hatte und bewahrte, als er den Schierlingsbecher trank. Wie in allen, das Physische und die Tragikomik des in dasselbe verschlagene Menschen betreffenden Fragen, war seine Betrachtungsart auch dem Tode gegenüber mit heiterem Spott und befreiendem Lachen gepaart. Er sagte es ja auch selbst in dem Gedicht »Göttliches Lachen« des Versbuches »Ewige Wirklichkeit«. Mir ist die fromme Inbrunst eingeboren, wie der lose, heiter, frohe Spott. Ich wäre nicht, der ich seit Ewigkeiten bin, könnte verhängen ich mir Blick und Sinn für das, was Gott dem Erdemenschen zugedacht, damit er irdisch lachen lerne, wie sein Schöpfer schöpferisch erschüttert, noch im tiefsten Ernst der Ewigkeiten über alles ewig Lächerliche aus urgründig tiefer Weisheit lacht. Das klingt solchen, die sich den Vorstellungen ihrer Art von Religiosität nur zitternd und gränend zu nahen wagen, recht verwegen, wenn nicht geradezu frevelhaft. Aber ihren Ohren würde das Wort von solchen, welche die Botschaft von Liebe und Gnade, von Wirklichkeit und Wahrheit aus eigenem sicheren Erkennen zu künden kamen, immer verwegen oder frevelhaft klingen. Sie werden auch den Kopf schütteln, wenn ich Ihnen sage, dass Bovinra oft genug über seinen Tod spaßte, dass er, wenn er Rauch über dem Krematorium von Lugano aufsteigen sah, zu sagen pflegte, wieder ein Glücklicher, dass er gelegentlich der Beisetzung eines Freundes äußerte, ich spüre es, wie der sich soeben über sein Begräbnis belustigt hat. Sind diese Worte nicht gar zum Erschrecken? Zu heilsamem Erschrecken, möchten wir sagen. Sie sind strahlende Blitze in der Nacht unserer makabren Verkrampfung, die uns so oft den Weg verlegt zur Besinnung auf uns selbst, unsere Herkunft aus den Bezirken der Freude und Schönheit. Man darf aber auch wieder nicht dem Missverständnis anheimfallen, als habe dieser wirkliche Mensch, dem nichts Menschliches fremd geblieben ist, immer nur gelacht und gespottet, gejubelt und gesungen. Auch er hatte seine gezähmene Stunden. Wieder nicht. Hatte er doch selbst den letzten Tag seines Erdenlebens als einen sehr schweren und quälenden Tag zu durchstehen. Wie berichtet wird, sah er traurig aus. Er litt sehr. Das Bewusstsein war völlig klar und strahlte, wie es ja immer getan, die rührendste Liebe aus. Die Vermutung liegt nahe, dass er nicht Trauer und Grauen wegen des als bevorstehend empfundenen Heimgangs fühlte, wohl aber den Kummer, der den von ihm zurückgelassenen bevorstand. Und allenfalls schmerzte auch die Ablösung von den auch hienieden so köstlichen Möglichkeiten der schöpferischen Tätigkeit. Hatte er doch noch 3 Tage zuvor, als Augenblicke der Besserung eintraten, freudig und glücklich die Hoffnung ausgesprochen, bald wieder zu Pinsel und Palette greifen zu können. Der Meister hatte schon seit dem Jahre 1907 daran gedacht, für einen Stein auf dem dereinstigen Grabhügel eine Inschrift vorzuschlagen, die in der 5. Vali der Kataka Upanishad sich vorfindet und in der Deussenschen Übersetzung lautet: Wenn nach des Leibes Hinfalle der im Leibe Verkörperte aus dem Leibe erlöst worden, was fragt ihr nach dem Übrigen? Später erachtete er auch das als überflüssig und wollte nur seinen geistigen Namen, der ja im Kern alles aussagt, was er ist und wirkt und formt, eingemeißelt wissen. Seitdem nun wie ihm wolle. Wir haben mitunter in diesem Buche auch ein wenig von dem Übrigen gesprochen, aber kaum zu viel, zumindest nur so viel, als unsere Erdenmenschlichkeit in ihrer Schwäche und Bedingtheit vielleicht einer leichter zu bewältigenden Aperzeption des Geistigen zugemischt wünscht. Uns ist Bhuvanra wesentlich nicht entrückt, und umso näher, je mehr es uns gelingt, das Gestrüpp des Übrigen auszuroden. Manchem Leser des Buches vom Jenseits kommen die dortigen Angaben und Hinweise gleichsam zu irdisch vor, nicht geistig genug. Unsere Zeitgenossen können sich Geistiges meistens nur abstrakt und mithin überhaupt nicht vorstellen. Sie neigen immer wieder dazu, ihre innersten Ahnungen von der letztlichen Übereinstimmung des Wesens von Hüben und Drüben zu ignorieren. Man könnte ihnen einen Spruch entgegenhalten, der in der vierten Vali der gleichen Upanishad vorkommt. Was hier ist, das ist auch dorten. Was dorten ist, das ist auch hier. Von Tod in neuen Tod stürzt sich, wer hier Verschiedenes meint zu sehen. Dieses Was zu erkennen, zu finden, zu werden und aus ihm heraus zu schaffen, ist unser Weg, unser Ziel, unser Glück, das tief innen in uns gewollt wird. Wir werden erst frei, wenn wir mit diesem Willen zur Übereinstimmung kommen. Dann erst vermögen wir die Quintessenz unseres irdischen Bewusstseins in das glückselige und äonische Bewusstsein hineinzureißen, als in einen Lichtwirbel, dessen Kern der unser inwendigstes Selbst hegende, lebendige Gott ist. Das nämlich will unser ewiger Wille. Denn, wie das Buch vom Jenseits sagt, wir sind nichts anderes als nur das, was unser geeinter ewiger Wille will. Büchlein, bleibst du ins Leere gesprochen? Nein, so hoff ich. Oder hast du das Eis gebrochen? Ja, so glaub ich.